Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Martin Weinrauter. Nicht ich habe heute Geburtstag, sondern die Firma. Seit 30 Jahren gibt es Krohmann und Weinrauter. Wir sind Risikomanager und wir sind es damals bewusst geworden und bis heute geblieben. 30 Jahre lang.
Dann lassen Sie uns jetzt über die vergangenen 30 Jahre sprechen und über das, was wir aus diesen vergangenen 30 Jahren und Ihrer Erfahrung lernen können, auch für die Zukunft. Ich will es mal so formulieren, das Herz von Krohmann und Weinrauter schlägt seit 1991 in der Vermögensverwaltung. Sie haben seinerzeit mit Ihrem Partner Krohmann den ersten bankenunabhängigen Vermögensverwalter gegründet. Bankenunabhängig, war das damals nicht ein Sakrileg?
Wir müssen jetzt ganz genau sein, denn wir waren tatsächlich nicht der erste Vermögensverwalter. Wir haben den ersten Vermögensverwalter einen Mischfonds aufgelegt. Das ist richtig, das können wir für uns sehr wohl reklamieren. Aber wir waren nicht der erste Vermögensverwalter. Es gab schon eine Handvoll in etwa vor uns.
Aber wenn ich mich so an die Zeit zurücksetze oder das zumindest versuche, damals hatten ja die Banken doch die Hoheit über das Thema Vermögensverwaltung und jeder Vermögensverwalter hat sich dann irgendwo auch eine Bank gesucht, mit der er dann zusammengearbeitet hat und deren Produkte dann entsprechend vermarktet hat. Warum sind Sie den Weg gegangen und haben gesagt, wir machen das ohne Bank, wir machen das wirklich selbstständig?
Das war die Erfahrung des Jahres 1987. Der Herbst 87 war der erste markante Rückschlag an den Börsen, die ja Krohmann und ich mitgemacht hatten. Wir waren junge Männer, wir waren Ende 20. Na klar, hatten wir das vorher alles gelernt und gesehen, wie das aussieht, wenn Märkte abstürzen. Aber bei all diesem Sehen auf vergangene Abstürze an den Börsen zeigte die Grafik anschließend immer wieder nach oben. Und man hat das einfach zur Kenntnis genommen und wir hätten niemals gedacht, niemals, wie sehr es sich anfühlt, wenn man da drin steckt. Das war die richtig große Erkenntnis in dem Moment, wie es sich anfühlt, wenn man in solch einem Rutsch steckt und wenn man nicht weiß, dass es und wann es wieder nach oben hingeht. Das war die Überraschung. Und wir haben gesagt, nee, in so eine Geschichte wollen wir nicht wieder unvorbereitet reingehen. Wir wollen einen Plan haben. Was tun wir, wenn das nochmal passiert? Das war der Anlass.
Jetzt sagen Sie doch mal genau, 19. Oktober 1987, dieser berühmte, berüchtigte schwarze Montag. Was in Ihrer Erinnerung ist da passiert? Was haben Sie dann auch gespürt, als die Börsen weltweit angefangen von Hongkong über Neuseeland, Australien, Japan bis zu uns, bis dann auch zu den Amerikanern regelrecht abgeschmiert sind? Ja, fast 25%.
Sag mal, das, was bei Herrn Krohmann und mir immer präsent ist, ist, dass die Mutter von Herrn Krohmann an dem Tag 50 Jahre alt wurde. So jung waren wir damals, muss man einfach so sehen. Und wir haben das mitbekommen, ja, aber wir haben im ersten Moment gedacht, irgendein Don't-Knower, ich glaube, dieser Begriff ist damals gefallen, hat einen Stellenfehler gemacht. Der Dow Jones kann doch nicht um, sagen wir mal, 22 Punkte fallen, das waren vielleicht 2,2. Weil Internet und all diese Dinge, wo man heute einfach mal drauf guckt, das gab es ja nicht. Das heißt, wir hatten nur die Nachrichten als Informationsquelle und wir haben tatsächlich im ersten Moment an einen Nachrichtenfehler geglaubt. Als wir das am nächsten Morgen in den Banken dann realisiert haben, haben wir echt gedacht, was war das denn für ein Spiel? Aber der eigentliche Punkt kam dann erst hinterher, als der FAZ-Index bis zum Jahresende dann über 40% gefallen ist. Tag für Tag, immer tiefer, immer weiter runter und niemand wusste, wo endet das jetzt? Das war der eigentliche Punkt.
Was hatten Sie damals gemacht? Waren Sie selber investiert? Haben Sie selber Geld verloren?
Na sicher. Die Zeit, die vorher da war, man muss sich das heute mal, wenn man zurückschaut, so vorstellen. Bis Anfang der 80er Jahre hatten wir eine jahrzehntelange Seitwärtsbewegung im Markt. Die Kurse kamen über ihre alten Hochs nicht hinaus. Und Anfang der 80er brach diese alte Hürde weg und wir hatten 5 Jahre Eldorado, von 82 bis 87 steigende Kurse. Und in der Zeit haben wir damals das Geschäft gelernt. Man konnte gar nichts falsch machen. Wir hatten einen super Aufwärtstrend. Wenn es hochging, haben wir verkauft. Jede Korrektur war ein Kauf. 5 Jahre Eldorado. Und dem wurde mit einem Schlag der Stecker weggezogen. Und diese Anpassung von Denk- und Verhaltensmustern war uns einfach nicht möglich. Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir haben es gemerkt, als es viel zu spät war. Und dann haben wir gesagt, muss man einfach sagen, das war schon die Idee von Herrn Krohmann, zu sagen, komm, da müssen wir jetzt einfach mal anpacken. Wir müssen einen Plan entwickeln. Niemand rundherum um uns hat irgendwo diesen Gedanken so gedacht. Die älteren Kollegen haben gesagt, Jungs, werdet mal erwachsen. So ist die Börse nun mal, da müsst ihr durch, wird schon wieder. Und wir haben gesagt, nein, aber das wollen wir nicht nochmal so mitmachen. Diese Zeit des Nichtwissens, nicht zu wissen, wie reagiert man, das war nicht unseres. Das wollten wir nicht.
Sie können ja jetzt solche schwarzen Tage oder wenn auch dann schwarze Schwäne genannt, nicht verhindern. Sie können auch nicht nach vorne schauen. Aber was genau können Sie tun?
Der entscheidende Punkt ist die Auslagerung der Handlung auf quantitative mathematische Modelle. Wir haben gemerkt, dass wir nicht in der Lage sind. Wir haben es damals ja verfolgt. Wir hatten ja von Mitte Oktober bis Jahresende Zeit genug, die Diskussionen und Gespräche in den Bankarbeitskreisen zu sehen. Wir haben gemerkt, dass es durch Diskussionen, durch Gespräche, durch Erfahrungsaustausch nicht möglich ist, markant auf solche Sachen zu reagieren. Kleine Anpassung, ja, aber schon wenn ich zwei Leute am Tisch habe, habe ich ja drei Meinungen. So geht's nicht. Und deswegen brauchten wir den anderen Weg und wir haben gesagt, wir werden Trendfolger. Diese Begriffe gab es damals in Deutschland so nicht oder wir haben sie nicht bemerkt. Man musste nach Amerika fahren und sich die Fachliteratur dort kaufen. Da war man ein bisschen weiter und haben dann einfach den ersten PC der Bank gekauft damals, haben angefangen zu programmieren und haben einfach gelernt, systematisch damit umzugehen. Viel Interesse von den Kollegen, aber in der Bank waren solche Dinge damals nicht umsetzbar. Die Welt tickte anders und darum hat es uns natürlich aus der Bank dann am Ende rausgeführt.
Haben Sie das Rad damals neu erfunden oder weiterentwickelt?
Also neu erfunden kann man nicht sagen. In Amerika gab es diese Fachliteratur. Wir haben es hier nicht gefunden. Wir haben hier in Europa gesucht, im deutschsprachigen Raum gesucht und haben nichts gefunden. Was aber vielleicht auch damit zusammenhing, dass damals das Suchen und Finden nicht ganz so einfach war, wie das heute ist mit den Recherchemöglichkeiten. Wir haben sie dann in New York gefunden, im großen Buchladen unterhalb des World Trade Centers, war damals Megastore in dem Bereich. Da gab es alles, was das Herz in dieser Richtung begehrte. Und wir haben die Fachliteratur, die Bücher gekauft, haben sie gelesen und haben dann gesehen, wie andere Menschen gerade in Amerika mit solchen Situationen umgehen, wenn es ein Thema für sie war, und haben dann da angedockt und haben gesagt, genau das sind die Schritte, die wir gehen wollen. Wir sehen keine andere Lösung und diesen Weg müssen und wollen wir gehen.
Da müssen die Amerikaner oder die Experten dort ja unserer Zeit sehr weit voraus gewesen sein, wenn sie nicht nur erkannt haben, wie ich mich in solchen Situationen aufstelle, sondern wenn sie sogar Zeit hatten, Bücher zu schreiben.
Ja, gut, man muss eben schauen, wer damals da am Markt war und welche Bücher dann geschrieben wurde. Es gab technische Marktanalyse, aber damals hatte man einfach diese PC-Power noch nicht und es gab diese Bücher. Ich gehe gerade mal ins Bücherregal, das ist John Murphy, war damals einer der großen Namen, Technical Analysis of the Future Markets, A Comprehensive Guide to Trading, Methods and Applications. Das war damals sicherlich eines der Bücher, was uns beeinflusst hat. Und dann gab es natürlich Market Wizards. Market Wizards war ein geniales Interviewbuch mit den erfolgreichsten Tradern der Welt. Und man hat damals die Eckpunkte einfach gesehen, worauf es ankommt. Und wenn man einen davon nennt, dann heißt es eben, programmier ein System, leg die Regeln fest in Zeiten, wo es keinen Stress gibt. Und wenn der Stress kommt, halte dich daran. Disziplin ist der erste Erfolgsfaktor und es ist auch der zweite. Und wenn man nach dem dritten fragt, antworte wieder Disziplin und tu das, was das System sagt, greif nicht ein. So, das war die Maßgabe und so haben wir uns dann entwickelt. Klar, man macht dann eigene Erfahrungen und baut es dann eben selber auf und geht damit um. Aber das waren sicherlich die Meilensteine, mit denen wir unterwegs waren.
Das klingt so ein bisschen wie die Story von Steve Jobs oder Bill Gates, also irgendwo klein angefangen, programmiert, ausprobiert. Wer von Ihnen beiden war dann der Programmierer?
Der größere Techniker von uns beiden ist sicherlich Herr Grohmann dabei. Ich komme gut mit Zahlen klar, ich komme gut mit Mathematik klar, bin aber kein Mathematiker von Haus aus. Wenn man bei mir hinschaut, sind es eher Geisteswissenschaften. Also Sie können mir mit Philosophie kommen oder mit Geschichte oder mit Literatur. So. Obwohl ich gut mit Zahlen umgehen kann, Herr Grohmann ist der bessere Zahlenmensch, definitiv.
Das heißt, Sie beide verbindet eine sehr lange Zeit, eine sehr lange Geschichte. Das ist ja fast wie in der Ehe. Was sind Sie für Menschen? Wo ticken Sie gleich? Wo ticken Sie unterschiedlich?
Also wenn zwei Menschen miteinander über so einen langen Zeitraum umgehen wollen, gerade auch in Stressphasen, Da müssen sie nicht unbedingt gleich sein. Sie müssen gleiche Werte haben als Grundlage. Das stimmt schon. Und miteinander fair umgehen und sag mal, das hat bei uns von Anfang an gut geklappt. Das hat uns durch alle Zeiten durchgetragen. Das ist sicherlich wichtig, gerade wenn zwei Männer, die beide wissen, was sie wollen, einen solchen Weg gemeinsam gehen wollen. Das ist für mich, muss ich im Nachhinein einfach sagen, sicherlich eines der ganz großen Geschenke dieser 25 Jahre gemeinsam mit ihm gewesen. Denn wenn wir heute auch den 30. Geburtstag feiern, vor 5 Jahren ist Herr Grohmann aus dem operativen Geschäft ausgestiegen, weil er sagte, oh, das reicht mir jetzt, du wirst das schon jetzt allein weitermachen können. Hat er auch recht damit gehabt.
Machen Sie es alleine oder schaut ihr ihn hin und wieder über die Schulter?
Nicht in dem Sinn, dass er mir über die Schulter schaut, sondern dass ich jederzeit auf ihn zurückgreifen darf. So muss man es einfach mal sehen. Weil er hat ja durch die lange Zeit eine große Nähe zum Unternehmen, ist auch nach wie vor mein Partner im Unternehmen, hat aber auch die Distanz, die ich im Alltag dann nicht so oft habe. Und immer wenn es um die größeren Entscheidungen geht, die nicht Tagesgeschäft sind, gehen wir zusammen eine Runde durch den Taunus, unterhalten uns und reden miteinander. Und wenn ich zurückkomme, habe ich halt die Klarheit für die Entscheidung und er dominiert es halt nicht, sondern weckt einfach sowieso die Argumente, die ganz natürlich da sind. Das macht er halt toll.
Sind Sie ein vorsichtiger Mensch?
Einerseits ja, andererseits aber auch nein. Ich habe großes Interesse an neuen Dingen, wenn man mal einfach schaut. Dinge, die jetzt das Unternehmen ja dominieren, will ich nicht sagen, aber bestimmen, sind Nachhaltigkeitsthemen auf der einen Seite, aber eben auch unsere Forschungseinheit, die Herr Grohmann mir am Ende vor 7 Jahren einfach bei uns hier mit mir zusammen aufgesetzt und mir sozusagen als Abschiedsgeschenk gemacht hat. Ein Team von Physikern und IT-Leuten, die er in die Debatte bei uns eingebracht hat und die heute mit mir zusammen diese Prozesse weiterentwickelt im Bereich Risikomanagement, weil Zeit vergeht, Dinge ändern sich, Geschwindigkeiten ändern sich. Es ist wichtig, dass man da immer am Puls der Zeit mitgeht und einfach mal auch realisiert, wenn Dinge, die manchmal Jahrzehnte funktioniert haben, auf einmal nicht mehr gehen und auch nicht mehr gehen können, dass man dann andere Weichen stellt. Und dafür braucht man ein Team, was solche Sachen beherrscht. Und das war wichtig, dass wir es vor 7 Jahren hier bei uns aufgebaut haben.
Physiker, ich hatte mich auf Ihrer Homepage diesbezüglich mal umgesehen und der Bereich, wo Sie beschreiben, dass Sie mit Algorithmen arbeiten, da ist ein kleines Symbolbild. Da steht ein Mann vor einer Tafel, wie so ein Mathematiker und hat da alles vollgekritzelt mit Integralzeichen, mit Ableitungen und auch die gute alte Relativitätstheorie tauchte auf mit E gleich mc Quadrat. Wie viel Symbol steckt in diesem Bild und wie viel Realität?
Das ist einfach mal ein klares Zeichen dafür, dass wir rein quantitativ gesteuert vorgehen. Wir greifen niemals in die Prozesse ein. Das ist einmal die wichtige Aussage. Eine andere ist, dass wir Mathematik und Vorgehensweisen an den Börsen nicht neu erfinden. Wir schauen uns die gesamte Weltliteratur dazu an, was fachlich da veröffentlicht wird, prüfen es selber auf Plausibilität über eigene Datenbanken und einen eigenen Test, den wir programmieren oder eigene Testreihen. Und wir sehen oft, dass einfach qualitative Fehler in solchen Dingen drin sind. Das sortieren wir aus. Aber es gibt eben auch das eine oder andere, was tatsächlich sehr interessant ist. Und das findet dann einfach seinen Eingang in unsere Vorgehensweisen. Und es ist manchmal spannend, wenn diese neuen Projekte aufgesetzt werden, zu sehen, wie läuft diese Adaption dann in der Realität. Es hat schon was. Ja, und es wird halt nie langweilig. Sicherlich ein Ansporn, auch weiterhin tätig zu sein.
Unser beider Track Record, beziehungsweise zwischen Ihnen und dem Börsenradio Network, ist keine 30 Jahre, aber ich habe trotzdem etliche Interviews gefunden und ein paar interessante, wie ich finde, Zitate von Ihnen. Und die wollte ich Ihnen einfach mal vortragen und mal gucken, was Sie heute dazu sagen. Sind Sie einverstanden?
Ja klar, schauen wir mal, ob ich damit heute leben kann.
Die 4 teuersten Worte des Anlegers. Diesmal ist alles anders.
Ja, das ist eine Geschichte, die würde ich immer unterschreiben dabei. Man muss sagen, im Detail ändern sich natürlich Dinge wie Geschwindigkeiten an den Börsen. Das ist damit nicht gemeint. Aber zu sagen, das ist genau der Punkt, wenn die Börse runterkracht, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben immer bisher gesehen, dass die Börse wieder nach oben gegangen ist anschließend. Manchmal bei -30%, manchmal waren es auch mal 70 oder auch 85%. Aber immer wieder ging es anschließend hoch und die neuen Hochs waren höher als die alten hoch. Am Ende wird alles gut, kann man sagen. Diese Zuversicht, die geht weg, wenn die Börsen wirklich runtergehen, wenn es kracht und alles ganz düster und dunkel aussieht. Das ist das Problem. Und dann tauchen diese Worte auf. Diesmal ist alles anders. Diesmal wird die Welt untergehen, diesmal wird unser Finanzsystem untergehen, unsere gesamte Kapitalismuskultur. Diesmal wird sie vor die Wand fahren, weil, mit irgendeinem Grund genannt. Und all das ist in den Jahren, wo ich es begleitet habe, noch nie passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird.
Im Moment ist der Einsatz von Wasserstoff in der Automobiltechnik noch zu teuer. Noch, Ausrufezeichen. Und damit sind wir so beim grünen und nachhaltigen Thema.
Ich kann gerade mal aus dem Fenster auf den Hof gucken, sehe mein Auto mit einer Brennstoffzelle. Und ja, das ist heute noch zu teuer. Wenn man das Aggregat dieses Autos sieht, das kostet sicherlich, wenn man es so kauft, ungefähr dreimal so viel wie ein Dieselaggregat. Und auch wenn man das Betreiben sieht, das ist jetzt nicht gerade preiswerter dabei. Kann es aber auch nicht sein, weil die letzten 25 Jahre hat Mercedes zum Beispiel fünfmal einen Anlauf genommen und eine Brennstoffzelle in einem Auto integriert und hat fünfmal versucht, das Thema anzusetzen und es kam nie so weit. Und deswegen ist natürlich bei weitem nicht so viel Geld in diesen Bereich investiert worden wie in die Solarindustrie zum Beispiel. Wenn man sieht, wie hoch da die Effizienzgewinne waren, phänomenal. All das hat der Wasserstoff nicht gehabt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber diese Welt hat sich geändert. Das ändert sich nun und ich denke, in Zukunft wird es ein ganz anderes Spiel sein. Wasserstoff wird wettbewerbsfähig sein in der Zukunft. Es führt gar keinen Weg dran vorbei.
Corona ist ein Randthema für uns Risikomanager.
Ja, aus dem Zusammenhang gerissen muss man einfach sagen, wann wurde das Interview geführt und was ist dieser Punkt? Ich kann mich erinnern, grob erinnern, wenn ich das damals gesagt habe, als Corona hochkam und wir hatten das Interview am Anfang geführt, habe ich wahrscheinlich gesagt, wenn es ein großes Thema wird, werden wir als Risikomanager darauf reagieren. In dem Zusammenhang könnte ich es mir vorstellen oder eben hinterher, dass wir sagen, Corona ist nur der Auslöser der Geschichte, die Kurse fallen. Und dass die Kurse fallen, ist für uns elementar und nicht, warum sie fallen. Wenn es heute Corona ist, ist es morgen oder übermorgen irgendetwas anderes. Wichtig ist, auf den Markt zu reagieren, wenn er fällt. Warum er das tut, ist absolut sekundär und nachrangig.
Ich bin völlig fasziniert, wie Sie sich an diese Interviews und die einzelnen Aussagen noch erinnern können. Dieser Zusammenhang, wie Sie gesagt haben, ja, wenn es ein Thema wird, dann werden wir darauf reagieren. Genauso haben Sie das gesagt. Und 30 Jahre, wie wird gefeiert? Ganz kurz.
Normalerweise feiern wir alle 5 Jahre, laden unsere Partner ein und essen und trinken miteinander und haben einfach unsere Freude am Leben dann und daran, dass es uns gibt und dass wir miteinander zusammenarbeiten. Aber als wir diese Entscheidung für dieses Jahr treffen mussten, kochte Corona gerade nochmal hoch und wir haben uns nicht getraut, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben also in diesem 5. Jahr, im 30. Jahr, einen Brief geschrieben, haben eine Flasche Sekt mitgeschickt und ich bin mal gespannt, wie viel Sekt ich heute noch trinken werde, wie ich heute Abend dabei nach Hause komme, wenn ich mit jedem anstoße. Wir werden sehen. Wir werden es feiern und wir werden es das nicht nehmen lassen. Und in 5 Jahren, denke ich mal, bekommen wir es wieder live und vor Ort hin.
30 Jahre Grumman Weinrauter Vermögensverwaltung. 1991 begann die Story und wir haben gelernt, am Ende wird alles gut. Und ich setze noch eins drauf und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber dieses Interview ist jetzt zu Ende. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Man sagt immer so platt für die nächsten 30 Jahre und vor allen Dingen geben Sie unsere Grüße auch an Ihren Partner, an den Herrn Grumman weiter, Martin Weinrauter. Danke fürs Interview.
Gerne mache ich das. Danke für die guten Wünsche.
Börsenradio Network AG.